Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Ich bin Christian und heute sprechen wir wieder mal über ein Thema, worüber man nicht oft genug und ausgiebig genug sprechen kann, und zwar sexualisierte Gewalt. Und auch dafür habe ich jemanden hier und da freue ich mich total, dass sie da ist. Das ist Frau Bockheiser, Kriminalhauptkommissarin von der Polizei Köln, Dezernat Kriminalprävention und Opferschutz. Hallo, Frau Bockheiser.
Schönen guten Tag.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Das freut mich total, dass wir da über dieses wirklich ernste und wichtige Thema heute zusammen sprechen können.
Ja, ich freue mich auch sehr, Herr Heinz.
Wunderbar. Dann starten wir einfach mal gleich rein. Und meine erste Frage ist, wie finden diese Übergriffe eigentlich statt? Wo kann einen das überall ereilen?
Ja, also zum Themenbereich sexualisierte Gewalt, da gibt es jetzt keine Maschen, wie zum Beispiel beim Taschendiebstahl oder so. Sexualisierte Gewalt ist vielfältig. Sexualisierte Gewalt kann überall und zu jeder Zeit stattfinden. Sexualisierte Gewalt kann jeden treffen. Vielfältig in Form daher, sehr niedrigschwellig angesetzt, verbale Äußerungen mit sexuellem Inhalt, die man als beleidigend empfinden kann, bis hin zu wirklich schweren sexuellen Übergriffen, also eben auch bis hin zur Vergewaltigung. Man muss sagen, sexualisierte Gewalt ist sehr oft Beziehungsgewalt. Das heißt, es sind Beziehungsdelikte. Opfer und Täter kennen sich. Gerade im Bereich der schweren sexuellen Übergriffe sind es doch hauptsächlich Menschen, die sich irgendwie in meinem Umfeld befinden. Das kann sehr flüchtig sein. Das kann eine Bekanntschaft über eine Dating-Plattform beispielsweise sein, mit der man sich das erste Mal trifft, bis hin zum ganz engen Nahbereich, sprich bis hin zum Ehemann.
Okay, ich hätte jetzt also so im ersten Gedankengang sexualisierte Gewalt schon gar nicht so auf diese Familie-Ebene gehoben, sondern wirklich so Verbrechen, die außerhalb passieren, was man so kennt, ja, in der Disco irgendwie über K.O.-Tropfen. Das ist, wie weit geht es?
Ja, also auch draußen kann einen natürlich alles treffen. Sehr oft ist natürlich dann eher die Form der etwas niedrigschwelligeren sexualisierten Gewalt, sprich der sexuellen Belästigung, ein Straftatbestand, der beinhaltet, also jetzt auf Frauen bezogen, jeder Griff eben an die äußeren Geschlechtsmerkmale, Brust, Po und in den Schritt hinein. Da bewegen wir uns im Bereich der sexuellen Belästigung, was eben einfach Frauen erleben können in Clubs, in Discos, in einer vollen U-Bahn, eigentlich überall, muss man ganz klar sagen. Und in diesem Fall sind es doch in der Tat zwei Drittel der Täter sind Fremdtäter. Das heißt, man kennt sich also wirklich gar nicht. Man hat keinerlei Kontakt vorher zu den Menschen gehabt.
Jetzt haben Sie immer von Frauen gesprochen. Ich würde auch tatsächlich so aus dem Bauchgefühl her sagen, das ist ein Thema, was eigentlich ja nur oder hauptsächlich Frauen betrifft. Oder ist es völlig egal, welches Geschlecht, trifft es Männer genauso häufig?
Jeder kann Opfer sexualisierter Gewalt werden, aber in der Tat, das belegen die Zahlen, also eindeutig sind es hauptsächlich Frauen oder als Frauen gelesene Personen, die eben Opfer solcher Delikte werden.
Ja, also so vom Gefühl her doch richtig eingeschätzt, dass es eher ein Thema für das weibliche Geschlecht ist.
Ja, das ist so.
Jetzt würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen auf wirklich außerhalb, wenn man abends weggeht, wenn Frauen abends weggehen, in Clubs sind, da gibt es ja so die Tipps, man soll kein Getränk offen abstellen, immer am Mann haben das Getränk, die Hand drüber halten. Was sind da so die üblichen Vorgehensweise, um da jemanden wirklich etwas anzutun?
Ja, also jetzt Bezug nehmend auf K.O.-Tropfen, die Sie ja hier ansprechen, da haben Sie schon einige richtige Sachen erwähnt. Wenn ich eben abends in einer Kneipe, Bar, Club, Disco bin, ich sollte einmal darauf achten, von wem ich das Getränk annehme, dass ich sehen kann, wo kommt das Getränk her oder eben, dass ich sicher sein kann, dass da nicht vorher irgendwas hineingeträufelt wurde in das Getränk. Wenn ich denn mein Getränk dann habe und ich muss zum Beispiel mal die Toilette aufsuchen, empfehlen wir also nicht, das Getränk irgendwo abzustellen, um es danach wieder zu sich zu nehmen, weil ich weiß nicht, was in der Zeit damit passiert ist.
Ja.
Und genauso wenig würden wir dazu raten, das Getränk einer Freundin oder einer Begleitung in die Hand zu drücken, so nach dem Motto, pass mal bitte drauf auf. Denn wir wissen ja, wie es ist, man unterhält sich, man tanzt vielleicht, man hält das Getränk so nebenbei in der Hand.
Ja.
Und das eingeträufelt wird, das sind Sekunden und das kriegt man im Zweifel überhaupt gar nicht mit. Deswegen Getränk bitte austrinken, bevor man es wegstellt und nicht unbeaufsichtigt irgendwo stehen lassen.
Ja. Jetzt geht es ja auch nicht immer mit K.O.-Tropfen. Es gibt da ja auch andere Vorgehensweise und dazu haben wir mal oder habe ich mal ein Beispiel. Da haben wir noch jemanden im Hintergrund, der eine Geschichte erzählen kann. Aus dieser Geschichte lässt sich eigentlich annehmen, da hätte was entstehen können. Aber das sollen Sie denn eigentlich einfach mal beurteilen und wir unterhalten uns mal darüber. Und dazu begrüße ich Iris. Hallo Iris.
Hallo Christian.
Hallo, schön, dass du da bist und uns deine Geschichte erzählen möchtest, was du erlebt hast, weil das fand ich sehr spannend und sehr interessant und das passt auch, glaube ich, sehr, sehr gut in dieses Thema hier. Dann lass uns mal hören, was du zu erzählen hast.
Ja, zum Glück eine Geschichte, die ja gut ausgegangen ist, muss man ja ganz klar so sagen. Ja, also es war tatsächlich damals so, dass ich gerade am Beginn meiner Augenerkrankung war, beziehungsweise gar nicht mehr so am Beginn der Augenerkrankung. Aber ich habe damals gerade angefangen, das Mobilitätstraining zu machen. Das heißt, mit dem weißen Langstock zu laufen. Und ich selber wohne in einem relativ kleinen, beschaulichen Ort und bin aber nach Bremen gefahren, um dort meine Freunde zu besuchen, zu einem Spieleabend. Und ja, in Bremen fühle ich mich halt nicht so unbedingt sicher. Und ich habe gedacht so, naja, komm, da kennt dich aber keiner. Nimm mal den Langstock und mach deine erste Erfahrung in Bremen. Und ich bin dann halt auch wirklich durch den Bahnhof mit meinem Langstock in Bremen und habe gedacht so, naja, komm, ist nicht so schön, aber ja, er soll dir ja helfen, dass du dich besser orientieren kannst, dass du nirgendwo drüber stolperst und so weiter. Und ich muss sagen, es war nicht die schönste Erfahrung, damit loszugehen. Ich betone es jetzt bewusst, ich habe mich eigentlich unsicher gefühlt, weil es das erste Mal war, dass ich mit dem Teil unterwegs war und er war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht mein Freund. Ich bin dann an die Straßenbahnhaltestelle gegangen und weil ich so selten in Bremen bin, habe ich dann einen Passanten gefragt, ob ich an der richtigen Station stehe und der fragte mich dann, wo ich hin möchte. Ich habe dem dann auch völlig unbedarft erzählt, dass ich da und dahin möchte, dass das meine Haltestelle ist. Und dann sagt er, ja, da stehen Sie richtig. Naja, dann ging er erstmal wieder weg. Kurze Zeit später kam er dann wieder und meinte, ja, da ich ja mit einem Blindenstock laufe, hätte ich doch bestimmt auch einen Schwerbehindertenausweis und eine Wertmarke und könnte ihn doch bestimmt kostenlos mit der Straßenbahn mitnehmen. Und ja, ich mit meinem Helfersyndrom habe dann erst so ein bisschen rumgedruckst, weil, naja, fremde Leute und so soll man ja nicht, weiß man ja eigentlich. Und dann habe ich gedacht, ja, aber du hast ja die Wertmarke, kannst den ja mitnehmen. Habe ich mir so weit nichts bei gedacht. Und er sagte mir dann auch, wo er hin möchte. Und eigentlich wollte er vor mir aussteigen. Und das war dann für mich so weit in Ordnung. Der hat sich dann ziemlich nah bei mir gehalten. Und ich habe mich dann irgendwann unwohl gefühlt und habe gedacht, so, das war jetzt ziemlich blöd, was ich da gemacht habe. Und er stieg auch nicht an der vereinbarten Haltestelle aus. Also er blieb sitzen. Und da habe ich gedacht, so, das ist mir gruselig. Also was passiert hier jetzt gerade? So, und ich habe dann meine Freunde angerufen und habe gesagt, Mensch, hier, ich sitze in der Straßenbahn und ich fühle mich gerade unsicher. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich zu euch komme. Könnt ihr mich bitte von der Haltestelle abholen? Und die waren so ein bisschen so, naja, Iris, du warst schon so oft bei uns. Und ich so, ja, ist jetzt aber so, ich fühle mich total unsicher. Bitte holt mich ab. Ah, das ist ja toll, dass ihr kommt. So, und ne, und plötzlich stand der Typ auf und schwuppdiwupp war er verschwunden. Und also ich hatte ziemlich laut telefoniert, dass er das dann auch mitkriegte. Und im Nachhinein habe ich mich gefragt, was hätte aus dieser Situation wohl werden können? Also ja, eigentlich das, wie man sich nicht verhalten soll, ich habe es alles, glaube ich, falsch gemacht. Und ja, vielleicht habe ich einfach auch eine gewisse Unsicherheit ausgestrahlt. Ich weiß es nicht.
Ja, vielen Dank, Iris, für deine Geschichte, dass du das erzählst. Und ja, Frau Bockheiser, was sagen Sie dazu?
Ja, also das muss man jetzt wirklich aus verschiedenen Sparten beleuchten. Also zuerst mal, Sie haben ganz, ganz viel richtig gemacht. Also gerade der letzte Part, wo Sie sagen, Sie sitzen dann neben ihm und Sie merken, so jetzt wird es wirklich unangenehm. Der ist nicht ausgestiegen und was mache ich jetzt? Da haben Sie sich genau richtig verhalten, einfach indem Sie Unterstützung geholt haben. In diesem Fall, Sie haben Ihre Freunde angerufen. Ihr dürftet das auch ruhig mitbekommen, dass Sie die anrufen, dass Sie sagen, bitte hol mich an der Haltestelle ab. Das heißt, Sie sind aus dieser Situation, wo Sie alleine waren, mit einem Fremden neben sich, eben herausgekommen, indem Sie eben andere um Unterstützung gebeten haben. In diesem Fall Ihre Freunde. Und das war also genau richtig. Was anderes würde ich Ihnen jetzt hier auch gar nicht raten. Grundsätzlich, der erste Part, wo Sie sagen, Sie waren selber noch unsicher. Das ist natürlich verständlich, wenn man vorher mit dem Blindenstock auch noch nicht unterwegs war und das strahlt man nach außen auch aus. Und das ist es, was Täter wahrnehmen. Und das betrifft jetzt nicht nur eingeschränkte oder sehbehinderte Frauen, sondern es betrifft auch gesunde Frauen. Wenn ich nach außen hin unsicher unterwegs bin und man mir schon ansieht, dass ich nicht so richtig weiß, was mache ich jetzt, wie verhalte ich mich jetzt richtig. Das fällt Tätern ins Auge, weil die Täter, die wollen, ja, die wollen keinen Gegner, die wollen keinen Kampf. Die wollen also in diesem Fall, ich sage das jetzt bewusst, ein Opfer. Die suchen sich ein Opfer aus. Und das kann ich eben mit meinem Verhalten, wie ich mich präsentiere, kann ich da eben ganz stark beeinflussen, ob ich in das Raster eines Täters falle oder eben nicht. Also insofern, haben Sie da sehr viel richtig gemacht und sehr viel gut gemacht.
Dankeschön.
Das ist schön, dass du dass, zumindest die Reaktion dann nach hinten aus total perfekt war. Wie ist es, wenn man jetzt, also man muss ja A, auf die Idee kommen, ich rufe jetzt jemanden an. Man kommt da ja doch recht schnell in eine Stresssituation. Dann gibt es ja auch noch Schrillalarme oder so zusätzliche Apps, die man über einen Druckknopf aktivieren kann, die dann einen Notruf auslöst, beziehungsweise über die heutigen Mobiltelefone kann man ja auch direkt einen Notruf auslösen. Sind es übliche Mittel und auch gute Mittel, um sowas zu benutzen?
Das sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sinnvolle Mittel. Also grundsätzlich gilt, das gilt, wie gesagt, das gilt für alle Frauen, noch mit Beeinträchtigung oder nicht. Ich bin in einer unangenehmen Situation. Ich bin alleine in dieser Situation. Ich versuche da rauszukommen. Und ich versuche da rauszukommen, indem ich andere auf meine Situation aufmerksam mache.
Also
Das
auch wieder
heißt,
dieses niederschwellige Aufmerksamkeit
ganz
erwecken.
genau, ich stelle eine Öffentlichkeit her. Ich werde laut, ich spreche. Zum Beispiel jetzt in der Bahn, wenn wir das mal ein bisschen weiter spinnen würden. Dieser Herr neben
Gerne.
Ihnen hätte Ihnen beispielsweise die Hand aufs Knie gelegt. Dann wäre es eine sehr gute Reaktion gewesen, indem Sie wirklich sehr laut gesagt hätten, nehmen Sie Ihre Hand weg. Bewusst auch siezen, damit die Menschen um einen herum merken, das ist jetzt nicht mein Partner, mit dem ich vielleicht einen Streit habe, sondern das ist eine fremde Person. Und was glauben Sie, wo die Menschen hingucken? Gucken die zu Ihnen oder gucken die zu diesem Mann? Das heißt, Sie erregen eine Aufmerksamkeit, die auf den Mann gelenkt wird. Und das können Sie nutzen, um dann beispielsweise aufzustehen, sich an andere Menschen zu wenden, fragen, darf ich mich bitte zu Ihnen setzen? Der Mann hat mich angefasst. Wäre jetzt in diesem Fall jetzt ein Beispiel dafür gewesen.
Okay. Ja, wenn man aber, und jetzt würde ich ganz gerne nochmal den Rückschritt auf diese K.O.-Tropfen zum Beispiel machen. Wenn ich so gar keine Chance mehr habe zu reagieren, ist dann schon alles verloren?
Nein, also Sie haben eben mit den auf die Schrillalarme sind Sie eben Sie haben die angesprochen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Die empfehlen wir also uneingeschränkt. Wer das nicht kennt, das sind die Geräte, nennen sie Schrillalarme oder Taschenalarme. Die sind eben so groß, dass sie auch gut in eine Tasche reinpassen. Wenn man einen Stift zieht, der sich da an diesem Gerät befindet, dann macht dieses Gerät einfach einen sehr, sehr lauten Alarm. Da sollte man darauf achten, dass der Alarm auch so laut ist, dass er ungefähr 120, 130 Dezibel mindestens hat, damit es auch wirklich eine starke Wirkung nach außen hat. Und diese Geräte sorgen dafür, dass eben Leute auf meine Situation aufmerksam werden, dass hier halt irgendwas nicht in Ordnung ist. Und die Alarme sind wirklich so laut, wenn man nicht damit rechnet, dass das jetzt losgeht, dann schockt das den Täter auch zuerst mal. Das ist einfach Zeit, das sind Sekunden, die man eben nutzen kann, um sich aus so einer Situation zu entziehen und gleichzeitig Zeugen auf mich aufmerksam zu machen.
Aber nochmal zurück auf ja, dieses wirklich außer Gefecht setzen. Also ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, die war in einem Club und ja, die hat's tatsächlich erwischt, die hat K.O.-Tropfen bekommen. Diese Geschichte ist gut ausgegangen, weil ihre Freundin, mit der sie zusammen in diesem Club war, sofort geschaltet hat und ihr nicht mehr von der Seite gewichen ist und sie auch aus dieser Clubsituation rausgeholt hat. Aber sie selber sagte, sie hat diese gesamte Situation bewusst wahrgenommen, aber konnte überhaupt nicht reagieren, nichts machen, gar nichts. Und da, also das habe ich auch nie vergessen, als sie mir das erzählt. Das ist ja eigentlich eine Situation, da kann ich ja nur froh sein, wenn ich jemanden dabei habe, der das mitkriegt und mir dann nicht mehr von der Seite weicht. Weil ich habe doch sonst gar keine Möglichkeit mehr, aus irgendeiner Situation rauszukommen, oder?
Ja, natürlich. Also wenn ich die K.O.-Tropfen erstmal bekommen habe, dann ist es natürlich ganz schwer, wenn ich dann eben alleine sein sollte. Deswegen sind das eben neben den Präventionshinweisen, die wir sagen, pass bitte auf dein eigenes Getränk auf, natürlich auch, wenn sie gemeinsam unterwegs sind und man merkt, die eine Freundin ist auf einmal irgendwie komisch. Die hat vielleicht nur ein Bier getrunken und die tanzt auf dem Tisch, ist völlig enthemmt und ist mit Männern zugange, was sie sonst so in der Art und Weise niemals tun würde, dann sollte man schon sehr vorsichtig sein, denn dann besteht die Gefahr, dass die Person eben irgendwas ins Getränk hineingemischt bekommen hat. Und das heißt, und genauso wie Sie das im Beispiel auch nennen, da wurde genau richtig gehandelt, dass Sie bitte Ihre Freundin nicht mehr von der Seite weichen, dabei bei ihr bleiben und vor allem verhindern, dass sie von irgendjemandem von Ihnen separiert wird, weil das letztendlich ist das ja der Ziel des Täters, die Frau zu separieren, um dann eben mit ihr allein sein zu können, sondern dass sie bei ihr bleiben. Die Örtlichkeit verlassen, sehr gut ist auch noch, wenn Sie dem Thekenpersonal oder der Sicherheitsfirma, der Security Bescheid geben, dass hier möglicherweise was passiert ist, dass hier möglicherweise was ins Getränk gemischt wurde, damit die auch sensibel darauf sind. Und ja, wenn es der Freundin wirklich schlecht gehen sollte, würden wir auch den Gang ins Krankenhaus empfehlen. Denn so eine K.O.-Tropfen, das kann eben auch schon mal eine Überdosierung sein, die dann durchaus auch gefährlich sein kann.
Da haben wir auch, das geht jetzt ein kleines bisschen weg von der sexualisierten Gewalt, aber das Ende wäre immer das Gleiche. Wir haben auch unseren Kindern immer gesagt, wenn die mit mehreren unterwegs sind, egal was passiert, selbst wenn zu viel Alkohol getrunken wird, lasst euch nicht alleine, stellt ihn nicht irgendwo ab oder das kann gar nicht so schlimm sein, wenn jemand zu viel getrunken hat oder sowas. Aber bleibt dabei, bis die zu Hause sind oder im schlimmsten Fall im Krankenhaus. Ja, dann ist es da genauso wichtig und immer dabei bleiben und nicht sagen, oh, hat viel getrunken oder sowas, sondern vielleicht da auch ein Schrittchen weiterdenken. Sie sagten ja jetzt gerade nochmal, notfalls zum Thekenpersonal gehen. Es gibt doch da ein Codewort, wenn man dringend Hilfe braucht.
Das haben ziemlich viele deutsche Städte haben das quasi übernommen. Das ist initiiert worden von der Stadt Münster, von der dortigen Frauenberatungsstelle.
Ja.
Kampagne heißt, ist Luisa hier?
Ja,
und,
genau.
Das haben viele deutsche Städte übernommen, unter anderem auch Leverkusen hier in der Nähe. Und ja, das heißt, das bezieht sich also vor allem auf das Nachtleben, wo das initiiert ist. Das heißt, wenn eine Frau in einer bedrohlichen Situation ist irgendwo, da fühlt sich einfach nicht gut mit einer Situation, dann ist das Thekenpersonal eben geschult auf das Stichwort, ist Luisa hier, diese Frau eben aus der Menge rauszuholen, in einen separaten Raum zu setzen, zu reden und dann zu entscheiden, was ist passiert und was soll getan werden. Das kann niedrigschwellig sein, dass ihr ein Taxi gerufen wird oder jemand, der sie abholt oder eben, dass auch bei einem Übergriff, dass eben auch auf Wunsch der Frau die Polizei dazu gezogen wird.
Genau, auch eine sehr wichtige Information, wie ich finde, mit diesem Satz, ist Luisa hier. Das finde ich eine prima Idee. Und eine prima Aktion, die muss halt nur noch ein bisschen bekannter werden. Ich glaube, die kennen noch nicht wirklich viele.
Ja, hier, ich habe erwähnt, in Leverkusen gibt es die Die Aktion ist Luisa hier. In Köln ist das so ähnlich. Das nennt sich Edelgard. Das heißt, es gibt sichere Orte. Edelgard schützt Orte, an die Frauen sich wenden können, wenn sie in bedrohlichen Situationen sind. Und die beziehen sich hier in Köln nicht nur auf das Nachtleben, sondern auch auf den Tagesbereich. Denn wie ich eben schon erläutert habe, sexualisierte Gewalt kann immer und zu jeder Tageszeit passieren. Und deswegen, also in Köln gibt es das auch, das heißt eben nur Edelgard schützt.
Ja, also kann man sich da oder sollte man sich tatsächlich in seiner Stadt, in seiner Region mal informieren, ob es da ein ähnliches Projekt gibt, unter einem anderen Namen, dass man da auch nochmal so einen Anlaufpunkt hat. Und ja, wenn man in so eine Stresssituation kommt, auch ja auf viele Dinge zurückgreifen kann. Also wenn man wenig Hilfsmittel parat hat, fallen einem, wenn es dringend wird, glaube ich, nicht unbedingt alle ein. Aber ich glaube, wenn man viele Möglichkeiten zumindest theoretisch kennt, dann kommt man zumindest auf eine, die schützen und retten und helfen kann. Haben Sie von sich aus Präventionskurs? Was kann man im Vorfeld machen? Wie kann man sich im Vorfeld vorbereiten über Kurse, Informationsabende, irgendwie sowas?
Ja, also empfehlen wir absolut, sich mit Präventionskursen zu beschäftigen. Da muss man unterscheiden. Da gibt es einmal Verhaltensprävention. Das heißt, ist das, wo wir jetzt hier im Prinzip drüber reden. Was kann ich selber mir mal überlegen? Was kann ich selber für Strategien entwickeln? Mir einfach über mich Gedanken machen, über wie ich nach außen wirke, Gedanken machen, aber auch zum Beispiel über den Heimweg Gedanken machen. Das heißt, ich weiß, ich bin heute Abend, ich gehe den Weg, ich bin alleine unterwegs. Und was gibt es für Möglichkeiten auf diesem Weg, wenn ich in eine bedrängende Situation hineinkommen sollte? Wo kann ich Hilfe erlangen? Ist es ein Weg, der noch gut besucht und belebt ist? Oder ist es vielleicht ein Weg, der durch einen dunklen, einsamen Park führt, wo eben weniger Hilfsmöglichkeiten zu finden sind? Und solche Gedanken, die kann ich mir im Vorfeld schon machen und bin dadurch alleine schon sicherer unterwegs, dass wenn ich in einer unangenehmen Situation sein sollte, das schon im Kopf habe und ich kann das dann eben auch noch abrufen und verfalle nicht in so ein Blackout und weiß jetzt auch immer gar nicht mehr, was ich zu tun habe. Das ist einmal so der Bereich der Verhaltensprävention. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich der Selbstverteidigung, ja, was wir auch natürlich empfehlen, klar. Also Selbstverteidigung, das ist meistens ein länger andauernder Kurs über mehrere Einheiten, aufeinander aufbauend. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir wieder noch mehr Sicherheit gibt. Und wie ich das eben schon mal erläutert habe, wenn ich eine Sicherheit ausstrahle, wenn ich ausstrahle, dass ich jemand bin, mit dem man sich besser nicht so gut anlegt, dann kann das reichen, dass ich eben aus so einem Täterraster schon hinausfalle.
Initiieren Sie solche Kurse?
Ja, Selbstverteidigungskurse machen wir jetzt nicht als Polizei. Es gibt Anbieter in Köln, die das machen, auch sehr gute Anbieter. Da würde ich gerne auf die Broschüre Stark trifft sicher von der Stadt Köln verweisen. Dort sind seriöse externe Anbieter aufgezählt, die eben auch Kurse für Frauen mit Einschränkungen anbieten.
Das klingt sehr interessant. Wissen Sie auch, ob das in anderen Bundesländern oder Städten ähnlich gehandhabt wird, wie Sie das jetzt in Köln machen mit der Broschüre?
Das kann ich natürlich so jetzt für andere Städte nicht sagen, aber grundsätzlich würde ich einfach mal sagen, gibt es in allen Bundesländern und in allen größeren Städten Anbieter, die solche Art von Kursen anbieten.
Hier in Krefeld gibt es den Polizeisportverein. Die machen ja erste Schwimmen für Kinder, für Seepferdchen und Bronzeabzeichen und sowas. Und wenn ich da richtig informiert bin, haben die auch Selbstverteidigungskurse. Also man tritt da ganz normal ein, wie in einem normalen Sportverein. Und ja, dann sind da tatsächlich Kollegen von Ihnen, Kollegen und Kolleginnen, die da unterrichten. Haben Sie das auch in Köln? Gibt es da auch den Polizeisportverein?
Ja, den gibt es und da wird das in ähnlicher Art und Weise angeboten. Und wir von der Kriminalprävention, wir unterstützen dann in einem kleinen Kurspart, wo es eben um den Bereich der Verhaltensprävention geht.
Das klingt gut. Also Sie koppeln das so ein bisschen, machen da so ein ganzheitliches Training von.
Ja, also der Kurs im Polizeisportverein, Der ist hauptsächlich auf Selbstverteidigung aufgebaut. Das sind eben viele Einheiten, die vorgenommen werden. Und ein Part davon ist dann, wo wir von der Kriminalprävention dann eben 2 Stunden was zu eben zu der Verhaltensprävention erzählen, was ich hier angeschnitten habe. Eben, wie wirke ich nach außen, was kann ich tun, um selbstbewusster zu wirken und was kann ich mir schon mal für Gedanken machen, wie ich mit bedrohlichen Situationen umgehen kann.
Ich würde dann ganz gerne auch noch mal auf die Seite polizei-beratung.de hinweisen. Auf die Seite hatten wir auch im ersten Teil unserer kleinen Serie über Diebstahl und Prävention gesprochen. Auf dieser Seite wird ja über verschiedene Vorgänge hingewiesen, die einfach Täter durchziehen möchten und wie man sich schützen kann und wo man Hilfe bekommt. Haben Sie da zu der Seite noch was zu sagen oder noch eine andere Seite, irgendwelche Informationen?
Also die Seite kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das ist die kriminalpolizeiliche Beratung des Bundes und der Länder, die eben für ganz Deutschland Präventionshinweise geben zu den unterschiedlichsten Delikten, die auch sehr schnell auf neue Phänomene eingehen. Und das ist uneingeschränkt zu empfehlen, sich da auf dieser Seite zu informieren.
Das ist gut. Und hier möchte ich auch noch mal sagen, diese Seite ist barrierefrei. Sie ist sehr gut aufgebaut. Das ist eine tolle Seite. Also als ich mir die durchgeguckt habe, das war schon sehr informativ und sehr umfangreich zu vielerlei Themen. Ganz, ganz toll. Ja, haben Sie sonst noch irgendwie was zu sagen, wie so die verschiedensten Vorgehensweisen sind? Wir haben jetzt ja sehr viel über dieses Ansprechen und schnell rauskommen oder auch im Nachtleben die Gefahren gesprochen. Ist da noch irgendwo ein Thema, wo Sie sagen, das ist wichtig, das müsste man eigentlich jetzt noch mal ansprechen und noch mal kurz drüber sprechen? Oder führt das alles so im Endeffekt zusammen, wenn es um die Prävention geht?
Ja, so viele Sachen habe ich schon genannt. Mir ist es einfach wichtig, dass man sich im Vorfeld Gedanken über Situationen macht und was für Möglichkeiten es einfach gibt, die ich für mich nutzen kann. Nur das, was ich im Vorfeld überdenke und wo ich mir eine Strategie für mich selber entwickle, das kann ich in einer Notsituation auch anwenden. Ansonsten ist man von der Situation überrumpelt und steht einfach hilflos dem Geschehen gegenüber. Aber wenn ich mir vorher mal überlegt habe, das und das sind Möglichkeiten und das wäre für mich praktikabel, dann hat man wirklich die Chance, auch aus Situationen rauszukommen. Also wir haben ja schon einiges besprochen. Also der Schrillalarm ist auf jeden Fall eine gute Sache, um Aufmerksamkeit zu erregen. Analog dazu könnte ich noch eine Trillerpfeife empfehlen. Und zwar die sogenannten Schiedsrichterpfeifen. Fox 40 heißen die. Die ja bekanntermaßen sehr laut sind, auch in einem vollen Fußballstadion zu hören, die einfach für Aufmerksamkeit sorgen. Und Aufmerksamkeit brauche ich. Ich brauche Menschen, die auf meine Situation aufmerksam werden, um mir eben helfen zu können. Oder beispielsweise, ja, ich plane meinen Heimweg. Ich denke vorher drüber nach, wo gehe ich heute Abend lang? Gehe ich zu Fuß? Fahre ich mit der Bahn? Wie bin ich unterwegs? Oder ist es so ein unangenehmer Weg, den traue ich mir nicht alleine zu, dann bestelle ich mir ein Taxi. Man kann nicht jeden Weg sicher machen und man kann natürlich auch nicht durch Verhaltensprävention einen 100-prozentigen Schutz erzielen oder eine Patentlösung dafür, dass man nie Opfer wird. Aber man kann sich auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung dadurch bewegen.
Ja. Und auch sehr wichtig nochmal zu nennen, das Auftreten. Wenn ich wirklich sicher und selbstbewusst auftrete, dann schrecke ich auch schon mal ab.
Kann ich nur bestätigen, das ist das A und O. Und das sind wirklich teilweise Kleinigkeiten, wenn ich die einsetze, die einen Täter von mir abschrecken lassen oder den ich einen Täter abschrecke.
Ja, das war wieder sehr, sehr interessant und man könnte da auch sicher noch viel, viel zu erzählen und drüber sprechen. Aber hier müssen wir jetzt erstmal Schluss machen oder sollten wir auch Schluss machen, weil das Wichtigste ist gesagt und es war total spannend und interessant und Da bedanke ich mich für Ihre Zeit und dass Sie das so schön mitgemacht haben und Ihre Zeit auch bereitgestellt haben und wir das heute machen konnten. Und auch ein Dank an Iris, dass sie dabei war und ihre Geschichte erzählt hat, dass wir da noch ein bisschen drüber sprechen konnten. Einfach mal ein praktisches Beispiel aus der Praxis für die Praxis. Ja, dann danke ich Ihnen, Frau Borkheimer, und wünsche Ihnen alles Gute und würde sagen, wenn wieder was sein sollte, dann komme ich auf Sie zurück.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Heinz. Ihnen auch alles Gute.
Danke. Und an alle ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt Blind verstehen, der ProRetina-Podcast. Tschüss, bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.